Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie sind ein bisschen unsere Vorfahren und der Name des lokalen Stammes, der Helveter, ziert das Bundeshaus ebenso wie den Fünflieber. Die Helveter sind ein Teil jener Kelten, die vor 2.500 Jahren große Teile Mitteleuropas besiedelten. Vor 1.500 Jahren gingen die letzten von ihnen in anderen Völkern auf oder verdämmerten am Rande Europas in Irland. Nur verschwunden sind sie nicht. In Opern von Richard Wagner, in Hollywood-Filmen und natürlich mit Asterix und Obelix sind die Kelten auch heute präsent. Jetzt kann man Relikte der künstlerisch und handwerklich hervorragenden Kultur der Kelten im Historischen Museum in Bern bestaunen. Felix Müller, der die Ausstellung gestaltet hat, hat Emmy Lehmann durch die Schau geführt.
Das Tagesgespräch.
Felix Müller, wir sind hier in der Ausstellung über Kelten. Die Kelten haben ja ganz verschiedene Namen, je nachdem, was sie sind. Bei uns heissen es Helvetier, dann gibt es Allobroger und Insubrer und noch manches anderes. Und in der Türkei heutigen Galater, das sind die, die einen Brief bekommen vom Apostel Paulus. Und in Gallien heisst es logischerweise Gallier. Und dort kommen wahrscheinlich die beiden her, die wir heute am besten kennen, nämlich der Asterix und der Obelix. Sie kennen die auch. Die wohnen in einem Dorf, in einem kleinen Dorf, kämpfen mit den Römern, gönnen immer und nachher essen sie Wildsau. Ist dann das Bild, das dort zeichnet, wird einigermaßen etwas realistisch oder ist das völlig für Sie nur läppisch?
Das Bild von Obelix und vom Asterix, das ist sehr romantisch. Die wohnen in einem kleinen Dörfli. Aber in Tatsache ist, dass in dieser Zeit die Kelten auf dem Weg sind zu einer Urbanisierung von der Siedlungen. Es hat die ersten Ansätze zu Städten gegeben. Und es war also nicht so ganz dörflich gewesen, wie man das im Obelix und im Asterix immer sieht. Aber in dem Comic innen hat es auch gewisse Sachen, die sehr genau recherchiert ist aus althistorischen Quellen.
Das heisst mit anderen Worten, wir stehen jetzt da vor einem goldigen Helm, ein sehr teures Objekt. Dass es so etwas gibt, ist nicht einfach ein Widerspruch, sondern ein anderer Teil von dieser keltischen Gesellschaft in dieser Zeit war, dass es auch reiche Leute gab, die sich so einen wunderbaren Helm können leisten können. Was ist denn das für ein Helm?
Das ist ein Helm aus der Zeit von etwa 350 vor Christus. Das ist ein ganz besonderes Stück in seiner wunderbaren Erhaltung. Er ist ganz überzogen mit Gold und ist reich dekoriert, beleidigt mit Korallen und er zeigt die hohe Kunstfertigkeit von diesen Leuten, von diesen Kelten in dieser Zeit und auch das hohe kunsthandwerkliche Können, das die in dieser Zeit beherrscht haben.
Sie haben mir, als ich das vorher schon mal angeschaut habe, haben mich eingewiesen auf ein kleines Teil. Da hat es also nicht nur einen Helm, sondern oben bei der Ohrenlampe so ein Dreieck und dort drinnen hat es eine Art Schlange. Können Sie die ein bisschen näher beschreiben?
Das Dreieck ist eine Wangenklappe, also auf der Seite tut sie die Wangen schützen. Das ist natürlich hier ganz dekorativ ausgezeichnet. Das schützt nicht viel. Was hier besonders ist, es ist auch ganz beleidigt mit Korallen. Und Korallen hat bei den Kelten eine besondere unheilabwehrende, schützende Wirkung gehabt. Insofern hat das schon geschützt. Jetzt ist das ganz reich dekoriert. Unter anderem im Durchbruch sieht man etwas, was sich so schlängelt. Das sieht fast aus wie ein Regenwurm, aber tatsächlich ist es eine Schlange. Es hat einen dreieckigen Kopf und Körnten ist es. Es hat aufgerollte Hörner, also wie ein Widder.
Und von einer Feinheit, dass man nur staunen kann, wie das überhaupt gemacht worden ist. Ich denke, der Helm, Felix Müller, ist nicht im Krieg gebraucht worden. Weiss man, für was der gebraucht worden ist?
Nein, der ist sicher nicht im Krieg gebraucht worden. Darum ist er schon ganz mit Gold bedeckt. Das ist ein Repräsentationsobjekt. Das ist ein Helm, wo ein Anführer, ein Adliger, ein Prinz sehr wahrscheinlich angehabt zu ganz besonderen Anlässen, wo er hat müssen repräsentieren. Man muss sich einmal das vorstellen, wie das aussieht, wenn einer auf einem Ross reitet und wenn die Sonne drin scheint und wie das glänzt und glitzert und die Leute blendet.
Das heisst, dass dadurch, dass es so einen Helm gibt, kann man auch schliessen, wie die Gesellschaft könnte organisiert gewesen sein. Es sind nicht ländliche, bäuerliche Gemeinschaften gewesen, sondern es hat eine Hierarchie gegeben. Fürsten, die sich so etwas überhaupt können leisten können. Und wie so ein Fürst begraben ist, das wollen wir jetzt anschauen. Der hat nämlich eins gefunden. Jetzt gehen wir dorthin. Wir sind jetzt in einen anderen Raum gekommen und da sind Pfundgegenstände, die aus einem Grab rauskommen, die in Deutschland gefunden worden ist. Ein Grab mit einem Durchmesser ungefähr 60 Meter und auch mehrere Meter hoch und speziell daran. Das ist nicht ausgeräumt worden, sondern man hat alle Gegenstände gefunden und wir stehen vor einem Wagen. auf den Wagen. Was ist denn das Spezielle, Felix Müller?
Das ist ein vierrädriger Wagen, den man gefunden hat in dieser Grabkammer innen. Der ist jetzt rekonstruiert, also in die alte Form gebracht, wie er ursprünglich war, vor 2500 Jahren. Der Wagen ist insofern speziell, als dass er ganz beleidigt ist mit Eisen. Wir sind hier in der sogenannten Eisenzeit, als archäologischer Begriff. In einer Zeit, wo Eisen gar noch nicht so lange als Werkstoff hätte bearbeitet werden können. Aber das ist hier schon ganz perfekt gemacht worden. Der ganze Wagen ist mit Eisen beschlagen.
Ist denn das einfach der erste Wagen, den man überhaupt gefunden hat in Europa?
Im nördlichen Europa gibt es solche vierrädrigen Wege auch an anderen Orten, aber das ist besonders wichtig, weil das ist eigentlich schon ein von den ersten und vor allem eben auch, weil er so gut erhalten ist und ganz mit Eisen beschlagen ist. Die anderen bestehen meistens nur aus Holz.
Wieso ist denn der überhaupt in dem Grab hinein gewesen?
Auf dem vierrädrigen Wagen hat man sicher den Tote, der hier in der Grabkammer begraben worden ist, hineingeführt. Er hat also eine rituelle Funktion, der Wagen.
Jetzt hinten dran, da können wir jetzt nicht anlaufen, ist eine Art Miniaturausgabe von dem Grab angebaut worden. Da sieht man den Tote auf einer Art Sofa liegen, dann ein grosses Gefäß, wo Met drin war, also das Honigbier und andere Sachen. Ich habe gelesen, dass die Kelten zum Teil auch Menschenopfer brachten, zum Teil auch bei den Beerdigungen. Da hat es keine Tote dabei. Ist das ein Mythos oder ist das einfach schon vorbei gewesen?
Also bei den Kelten gibt es bei den Beerdigungen keine Opfer, die gleichzeitig in den Gräben vorkommen. Das gibt es zum Teil bei den Skythen, beim Volk, die gleichzeitig mehr im Osten, in der Nähe von der Krim, leben. Es ist auch sehr zweifelhaft, ob es überhaupt Menschenopfer gegeben hat. Es gibt einige Hinweise in keltischen Heiligtümern, wo man zum Beispiel Schädel findet, die abgetrennt sind und wo man sieht, dass die Schnittspuren haben am Hals, dass die offenbar geköpft sind. Ob jetzt das Kriminelle gesehen sind, Kriegsgegner oder eigene Leute, die man hier getötet hat und quasi geopfert hat, das ist hingegen schwierig zu sagen.
Können Sie dann, Felix Müller, aufgrund von diesen Gegenständen, die jetzt da zusammengetragen sind aus dem Grab aus Deutschland, irgendwelche Rückschlüsse ziehen darauf, was für Riten da gegolten haben?
Also offenbar ist es einmal sehr wichtig für die Leute und besonders für die Oberschicht, dass sie mit den gleichen Insignien, also den gleichen Auszeichnungsobjekten, die sie im Leben schon ausgezeichnet haben, dass sie die mit ins Grab bekommen haben. Und das ist viel Gold zum Beispiel. Ein goldiger Halsring kann so etwas sein. Und der Fürst von Hochdorf hat sogar goldige Schuhe gehabt. Dem seine Lederschuhe sind mit Gold belegt gewesen. Und das sind offenbar alles Auszeichnungen, wo die mir mitnehmen in ihr Grab, wenn sie es nötig haben, dass sie im Jenseits wieder die Auszeichnungen haben, für zum die gleiche Stellung im Jenseits wieder können einnehmen in der Gesellschaft, die dort offenbar herrscht.
Zwischen die Frage zur Machart von dieser Ausstellung, das Material, das Sie jetzt beschrieben haben, die teuren Sachen und das war der Wagen, der fast das Unikat ist, kommt aus Deutschland, ist zum ersten Mal überhaupt in die Schweiz zu deutschen Grenzen rausgegangen. Wie macht man das? Wie bringt man das an, dass man solche Sachen da bringt?
Wir sind zum Beispiel für die Ausstellung sind wir überhaupt eine Partnerschaft eingegangen mit dem Landesmuseum Württemberg in Stuttgart, dass wir uns gegenseitig die kostbaren Sachen die ausleihen. Aber natürlich gegen bestimmte Bedingungen. Das sind also hohe Transportauflagen, wie man das muss verpacken, ganz kompliziert in Einzelteile, wie man es wieder muss auspacken. Es ist immer ein Konservator dabei vom anderen Ort, wo das absendet. Und in dem Fall muss in der riesigen Vitrine innen muss ein ganz spezielles Klima haben. Darum steht der Wagen auf einem Unterbau und darunter hat es eine Klimaanlage, wo immer eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit und Temperatur gewährleistet.
Das Spezielle an den Kelten ist, dass man zwar relativ viele Gegenstände gefunden hat mit archäologischen Grabungen. Man weiss ja, dass die Kelten auf ein paar Schrift kennt haben, aber eigentlich geschrieben haben sie nicht gross. Man kennt eigentlich nur Zeugnisse von griechischen und römischen Schriftsteller aus dieser Zeit. Kommt man dann dort ein vollständiges Bild über, was das für eine Völkerschaft war, vom Atlantik bis nach Ungarn und noch weiter? Oder besteht das vor allem aus Lücken?
Es ist natürlich klar, die Kelten haben nichts Eigenes aufgeschrieben, keine eigene Geschichte aufgeschrieben und alles, was wir wissen, stammt von Griechen und Römern. Das bedeutet, dass wir eigentlich relativ wenig wissen. Und das führt ja auch dazu, dass oft bei den Kelten der Zusatz kommt geheimnisvoll, weil wir eben nicht sehr viel wissen und viel können, dürfen, müssen selber ergänzen.
Jetzt werden wir weitergehen und ein weiteres Objekt anschauen. Jetzt haben wir, Felix Müller, Objekte angeschaut, die nicht zur Schweiz gehören. Die Schweiz gehört aber zum Kernland von der keltischen Besiedlung. Haben Sie denn eine Vorstellung davon, wie das da ausgeht hat zu Zeiten von der Kelten, wie das Besiedlungsstätte und so, oder weiss man das eigentlich nicht so genau?
Also am Anfang muss man damit rechnen, dass es sehr eine lockere Besiedlung war von einzelnen Gehöften, kleineren Dörfern. Und erst mit der Zeit, also um etwa 200 vor Christus, gibt es dann auch grössere Ansiedlungen. Die Siedlungen werden konzentriert. Es gibt sogenannte Oppida. Das sind die ersten Formen von der Stadt, die sich dann daraus Städte entwickeln, wo auch heutzutage gibt es Städte, die aus den Oppida aus sich entwickelt haben, wie zum Beispiel die Stadt Basel oder Genf oder Lausanne oder Zürich auch.
Die grösseren Städte sind schon zu keltischen Zeiten irgendwie zentraler gewesen und es hat Leute dort gehabt. Aber Wissen darüber, man sieht auch gefunden, man merkt, es hat dort gestanden, aber mehr weiss man eigentlich nicht. Schriftliche Aufzeichnungen, dass es da stark hat in Basel, das haben wir nicht.
Nein, das gibt's nicht.
Und Namen sind übrig geblieben, oder?
Namen sind manchmal übrig geblieben, zum Beispiel in den Ortsnamen selber, wie zum Beispiel Yverdon. Da steckt das keltische Wort Eburodunum drinnen. Oder an anderen Orten, wie zum Beispiel in Bern, da hat man ein Metallblättchen gefunden, archäologisch, wo ein Ortsname draufsteht, Brenodurum, Brenodor, wo doch sehr wahrscheinlich der Ortsname ist von dem Oppidum, das es an diesem Ort da gibt.
Dann hätte ich das vermutlich dann mit den Bären da vielleicht nicht unbedingt so viel zu tun gehabt. Auf das Oppidum, also bei Bern habe ich gut gehört, zu reden gekommen, das ist nicht da, wo heute die Stadt Bern ist, sondern ein bisschen weiter östlich auf der Engihalbinsel. Und dort hat man Ausgrabungen gemacht und etwas gesehen, gefunden, was wir jetzt hier vor uns sehen. Das ist eine Stange und darauf aufgehängt sind 70 Glasringe und die sind offenbar ganz speziell. Ich fange grün an, dann kommen sie in blaue, dann so dunkelrote, helle und gelbe. Was ist denn an diesen Ring so speziell?
Die hat man nicht nur auf der sogenannten Engihalbinsel gefunden bei Bern, wo das Oppidum ist, sondern eigentlich im ganzen Stadtgebiet von heute und in der Umgebung von Bern. Es hat dann, wo es eben die lockere Siedlung gegeben hat, hat es auch lockere Gräberfelder überall ein bisschen. Und in den Gräbern sind Männer und Frauen begraben und die Frauen haben in dieser Zeit die Glasarmringe getragen. Ab etwa 250 vor Christus ist es modern, dass Frauen so Glasarmringe haben. Und das, was sie vorher geschildert haben, die Entwicklung ist eine Phase von etwa 70 Jahren. Man sieht also an den Veränderungen der Farben, wie sich in diesen 70 Jahren die Mode geändert hat.
Und was ist denn technisch so speziell an diesem Ring?
Das ganz Besondere ist, dass die Glasarmringe keine Not haben. Sie sind also nicht aus einem längeren Stab, der zusammengebogen worden ist, zu einem Kreis geformt, sondern sie sind aus einem Klumpen Glas, vermutlich ganz rasch über einem heissen Feuer geformt worden, mit Hilfe von Eisenstäben. Das braucht ein unheimliches Geschick. So kann man sich das theoretisch vorstellen. Wie es aber dann kommt, dass die noch die Verzierungen aussen drauf bekommen, wie die appliziert wird, das weiss niemand. Mit anderen Worten, heute, ich habe noch nie jemanden gesehen, der solche Glasarmringe mit diesen Farben und diesen Verzierungen machen kann.
Das heisst mit anderen Worten, das ist auch ein Beleg dafür, dass die Kelten hier handwerklich wahnsinnig geschickt sind und viele Sachen können machen, die man andernorts nicht machen können. Ist denn solche Ware auch in Zentren der Hochkulturen, zum Beispiel auf Rom, exportiert worden?
Überhaupt muss man sich das so vorstellen, dass quasi nichts aus dem Gebiet, wo Barbaren gewohnt haben, nach Rom gegangen ist. Auch was die Kunst betrifft, ist das immer ein Einwegsystem, ein Einbahnsystem. Also die Kelten übernehmen in der Kunst und viel in der Kultur von den Hochzivilisationen vom Mittelmeer. Es gibt nur eine Ausnahme und das ist das Militär. Viel von der römischen Ausrüstung, die das römische Heer gebraucht hat, stammen eigentlich von keltischen Vorbildern.
Das heisst, die sind metallurgisch besser dran und haben mehr können als die Römer haben können.
Und sind früher die geschickteren Krieger und besseren Söldner gewesen als Rom.
Verloren haben sie am Schluss allerdings dann gleich. In diesen diversesten Kriegen, die sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte hingezogen haben, sie haben gesagt, es seien kulturelle Einwirkungen von Rom zu den Kelten rausgegangen. Sieht man sie zu diesen Ring irgendwo oder ist das da nicht sichtbar?
Nein, bei diesen Ringen sieht man das nicht. Die sind hier selber entwickelt worden bei den Kelten. Das ist eine eigene Erfindung und in Rom findet man solche Glasarmringe nicht zum Beispiel.
Aber bei den Metallsachen auf alles, wollen wir jetzt weitergehen und dort schauen, was dort noch ist. Sie haben schon gesagt, Felix Müller, die Kelten haben eine hohe Kunst von der Metallverarbeitung gehabt. Man hätte da zum Beispiel von dem Goldschatz reden können, der in Erspfeld in Kanton Uri gefunden worden ist. Den kann man normalerweise im Landesmuseum in Zürich anschauen. Riesig schöne Sachen. Man steht jetzt aber etwas, was eigentlich weniger spektakulär ist. Eine Serie von Figürchen, Leute, die irgendwie tanzen, aber ganz genau weiss ich es nicht. Jemand hat, glaube ich, noch einen Ballen in der Hand. Wissen Sie etwas Näheres über die Dinger oder stehen Sie für Sie einfach da auch letztlich nicht erklärbar?
Also ein bisschen ein Rätsel ist es schon. Die Figürchen, die wir hier sehen, es sind 8 Stück, stammen aus einem Heiligtum von Neuvillon-Sullias in der Nähe von Orléans an der Loire. In der römischen Zeit, in dieser Zeit, das ist gerade etwa so um Christi Geburt, wo die Römer langsam wirklich präsent sind, gibt es so Götterstatuetten von dieser Größe und Form, dann
also
erkennt man.
Also etwa 10, 12 Zentimeter, zum Teil ein bisschen grösser, dass man das vor Augen hat, ja.
Dann sieht man, dass es Götter sind. Es ist zum Beispiel ein Jupiter, es ist ein Venus oder es ist ein Mars mit den entsprechenden Attributen, Merkur zum Beispiel im Geldbeutel. Die da sind aber alle nackt. Und wenn man schaut, dann scheinen sie alle zu tanzen. Sie schweben so über dem Boden, haben entsprechende Armhaltung. Wie gesagt, einer hat eine Balle in der Hand und sind... Das ist etwas Besonderes, das passt gar nicht zu den römischen Statuetten. Da scheint etwas Keltisches vorhanden zu sein. Man kann sich gut vorstellen, dass das vielleicht Tempeltänze sind. Man hat die Statuette im Tempel gefunden. Aber sehr viel mehr dazu kann man da nicht sagen.
Das heisst, mit anderen Worten, die Figuren, die wir hier vor uns haben, die stehen für das viele, was man in dieser keltischen Kultur eigentlich ganz einfach nicht weiss. Sie haben jetzt gesagt, das ist zu Zeiten, wo die Römer schon da sind. Es geht dann langsam am Ende zu. Die Kelten verschwinden jetzt so langsam, gehen auf mit den Römern und anderen Völkerschaften. Wir gehen noch ein Stück weiter und schauen dort nochmal etwas an. Wir sind jetzt bei der letzten Station von unserem Rundgang angekommen und über Geschichte haben wir eigentlich noch kaum etwas gesagt. Ein kurzer Rückblick wäre so, die Kelten erscheinen vor etwa 3000, 2500 Jahren so langsam mit Fund. Dann hat es viel Krieg gegeben mit Rom, mit Griechen. In Kleinasien, dann verschwindet es so um 500, 600, 700, so langsam Reste bleiben in England, Schottland und Irland. Und von dort sind später irische Mönche auf Mitteleuropa zurückgekommen und haben ein Stück Kunstwerk mitgebracht, nämlich Buchillustrationen. Vor uns liegt ein Buch, das im Kloster St. Gallen ist. Felix Müller, was ist denn an diesen Illustrationen, was da hat, noch keltisch?
Wir sehen ein Buch, wo die Evangelien drin beschrieben worden sind, auf Latinisch, und es gibt ganz schöne Seiten, die Anfangsseiten und weitere verzierte Seiten, wo ganz über und über mit Vollsinn, mit keltischen Ornamenten. Man sieht zwar christliche Kreuze, aber in der Mitte sind die christlichen Kreuze ausgefüllt mit Spiralen und Rollen und Wellenbändern, wie es eben der keltischen Tradition noch immer entspricht. Wir können die zurückverfolgen über hunderte von Jahren noch rückwärts, aber hier haben sie noch mal einen letzten Höhepunkt gefunden in diesen irischen Büchern.
Aber gleichzeitig ist es auch eine Art Endpunkt von der ganzen Geschichte. Die Geschichte der Kelten ist aber nicht fertig. Sie geht weiter. Es gibt in Frankreich Denkmäler, die vor 150 Jahren gebaut worden sind.